Druckausgleich wird präsentiert von der Rewe Group.
Seitdem ich die Diagnosen habe, und da bin ich auch ehrlich mit dir, ist es natürlich für mich jeden Tag ein kleiner Kampf, weil ich merke, dass die Strukturen in dem Beruf, den ich mir ausgesucht habe und liebe, eigentlich nicht gemacht bin. Nicht wegen Talent oder fehlender Kreativität, sondern die Blase, die da drumrum ist und die ganzen unausgesprochenen Regeln und Arbeitsweisen passen in vielen Teilen eben nicht oder ja, passen nicht zu dem, wie ich bin und arbeite. Und ich muss mir halt jeden Tag eigene Nischen bauen und in Kommunikation darüber gehen, wie ich das für mich selber passend machen kann.
Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für Journalistinnen in Deutschland. Und heute fragen wir uns, gibt es in unserer Branche überhaupt ernsthaften Platz für Journos mit ADHS, Autismus und Menschen, die einfach anders sind als die Norm?
Die heutige Folge Druckausgleich wird gesponsert von uns selbst quasi, beziehungsweise vom Journalist, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Ihr könnt jetzt 3 Monate Probeabo umsonst haben, völlig gratis, das läuft auch automatisch aus, oder aber ihr sagt danach, ey, geiler Journo-Content, das abonniere ich. Und an eurer Stelle würde ich das tatsächlich machen. Man bleibt nämlich immer am Ball, man hat immer die neuesten News und bekommt große, lange Interviews mit den JournalistInnen unserer Zeit. Die nächste Ausgabe im September ist übrigens die grüne Ausgabe. Dabei geht es um eine Bestandsaufnahme des Klimajournalismus. Da wird unter anderem Leonie Sondheimer einen Teil zu beitragen. Der ein oder andere kennt die vielleicht. Und das ist tatsächlich auch immer meine persönliche Highlight-Ausgabe im Jahr. Ich war ja selbst mal so ein ganz kurzen Ausflug in den Klimajournalismus gemacht, habe mich dann da wieder verabschiedet, aber ich schaue da immer sehr, sehr gerne drauf und gucke, was da so abgeht, denn ich glaube, das ist einer der interessantesten Zweige, die wir gerade im Journalismus haben. Wie könnt ihr die 3 Ausgaben jetzt bekommen? Ganz einfach. Ihr schickt einfach eine Mail an abo@journalist.de mit dem Betreff Druckausgleich, Name und Anschrift mit rein und schon geht das alles seinen Gang. Und alle Infos dazu, die gibt es natürlich auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende.
Luca, gab es schon mal eine so lange Pause bei Druckausgleich?
Eben muss ich erstmal kurz deine Notizen wegklicken.
Hey, das hat sich nicht geändert. Okay, du sollst nicht sehen, was ich mir vorbereitet habe.
Ja, aber das Schöne ist, dass ich jetzt bei dir kurz gesehen habe, die Frage, Luca, gab es jemals so eine lange Pause? Warte, bei mir in den Notizen steht jetzt nämlich, eine so lange Pause wie diese, die hatten wir noch nie. Und wir beide waren noch nicht mal im Urlaub. Clever, oder?
Das lag ja jetzt auch eher einfach am Timing des Hefts, Sommerloch ein bisschen. Und ehrlicherweise, ich weiß auch gar nicht, ob ich die letzten Wochen die 3 Gehirnzellen gehabt hätte, um eine Folge aufzunehmen, weil irgendwie es war mega heiß. Die Welt ist 3-mal untergegangen. Ich bin auch gerade an einer aktuellen Produktion rund um Israel, Iran und alles, was dort passiert ist, beschäftigt. Also du kannst dir vorstellen, wie es meinem Kopf in den letzten Wochen ging. Von daher gut, dass wir jetzt mit ein bisschen Abstand und ein bisschen kühleren Temperaturen uns an diese Folge setzen können, weil diese Folge hätte ich auch nicht unter zu stressigen Umständen aufnehmen wollen.
Ja, sie ist ja schon lang geplant, tatsächlich. Also zumindest seit Anfang des Jahres, wenn nicht sogar seit letztem Jahr schon, dass wir irgendwann was mal darüber machen wollen. Und für mich ist das eine ziemlich spannende Folge, denn also wir sprechen ja, also man muss sozusagen, du hast diese Folge vorbereitet, ich weiß noch relativ wenig. Ich finde es aber trotzdem sehr, sehr interessant, weil wir sprechen ja, soweit ich das verstanden habe, ja auch über ADHS im Journalismus. Und es ist für mich auch ein ganz interessantes Thema, nicht weil ich eine Diagnose habe, sondern weil mir das Thema Aufmerksamkeitsspanne und Co. ein sehr kompliziertes ist. Also ich habe da sehr gute Tage, ich habe da sehr schlechte Tage. Meine Arbeit bekomme ich immer irgendwie hin, das klappt schon, aber es gibt Tage, da ist es einfach extrem, extrem anstrengend.
Du hast absolut recht, diese Folge ist schon so lange in der Mache, weil wir eine ganz liebe Mail bekommen haben. Im Dezember, ich habe extra nachgeguckt, das war im Dezember, haben wir eine Mail bekommen von einer Hörerin, von einer Kollegin, die gesagt hat, sie möchte ein bisschen mit Klischees aufräumen, sie möchte über Neurodivergenzen im Journalismus sprechen, ohne zu sehr auf dieses Ganze, das ist doch alles nur eine Superpower und ach, wie cool, wie kreativ und chaotic und alles du bist. Oder aber wie wissenschaftlich determiniert du bist. Über sie und was ihre Diagnosen mit ihr gemacht haben, darüber reden wir später nochmal. Für uns war es ja eigentlich auch schon die ganze Zeit klar, wir müssen mal so ein bisschen die Themen aufgreifen, denn seit 3 oder 4 Jahren ist ja zumindest das Thema ADHS aus der Öffentlichkeit und aus den Medien gar nicht mehr wegzudenken. Ja, also jede Woche gibt es mehr oder weniger schlechte Publikationen zu diesem Thema. Ob das jetzt irgendeine riesige Spiegel-Cover-Story ist, die extrem viel Kritik aus der Community auch einfach abbekommen hat, die auch sehr aktiv ist auf Social Media, muss man dazu sagen. Oder irgendwelche Pseudo-Service-Posts, wo mal wieder irgendein Journalist, eine Journalistin erklärt, wie schwierig es ist, mit Notizzetteln zu arbeiten, sich selbst zu organisieren. Also wir befinden uns irgendwie zwischen kleiner, ziemlich geframter Service-Post auf Instagram bis hin zu riesige Cover-Story, bei der immer noch wissenschaftliche Fehler drin sind. Und das ist mir auch so ein bisschen in der Vorbereitung aufgefallen, dass es unfassbar viel gibt, unfassbar viel, was aber einem auch gar nicht so richtig weiterhilft da draußen. Und trotzdem muss ich sagen, seit es so viel auf Social Media zu diesem Thema gibt, habe ich mir auch sehr viel Content dazu reingezogen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber jedes Mal, wenn ich mich mit so einem Video, so einem Hahaha, ADHS sieht ja so und so aus, Video identifiziert habe und da auch das Gefühl hatte, oh, das könnte ja mich irgendwie zeigen, irgendwie, das habe ich ganz genau so, habe ich mich selbst so ein bisschen im Kopf gescholten. Du funktionierst doch, du hast doch alles im Griff, du vergisst doch nie deinen Kram, du hast in den letzten 3 Jahren einmal deinen Schlüssel vergessen. Das kannst du doch gar nicht sein. Ja, Luca, ein Jahr Therapie und einen mehr oder weniger komplizierten Diagnoseprozess später kann ich mitteilen, das bin doch ich. Ich habe tatsächlich seit Anfang des Jahres, und deswegen haben wir auch so lange mit der Folge gewartet, es schwarz auf weiß, dass ich mir diese Probleme, diese Herausforderungen, diese Identifikation mit irgendwelchen Haha-ADHS-Videos nicht einbilde, weil ich tatsächlich ADHS habe. Und seitdem ich das weiß, geht es mir ehrlicherweise deutlich besser.
Ja, das glaube ich dir sofort. Allein das
Ende der Folge.
Ja, allein das alleine das Bewusstsein darüber, dass es ja wirklich so ist, hilft ja schon ungemein.
Komplett. Und deswegen, als du gerade direkt davon gesprochen hast, wenn du Online-Content siehst zu diesem Thema, ich sehe Selbstdiagnosen echt als schwierig an, weil ich glaube, ganz viele Menschen rennen rum, nehmen ADHS oder andere Neurodivergenzen als Ausrede, als Anlass, ihr ein Verhalten zu entschuldigen. Unpopular Opinion. Schreibt mir, wenn ihr euch mit mir darüber streiten möchtet, aber ich erlebe das leider tatsächlich bei ganz vielen Menschen, die einfach nicht mal zum Teil sich therapeutisch begleiten lassen und die dann rumlaufen und sagen, ja, das ist ja mein ADHS. So, und ich verhalte mich so wegen meines ADHS. Und ehrlicherweise ist es sehr anstrengend und deswegen zum Glück auch, yay, Therapie, das Ganze auseinander zu klamüsern. Was bin ich? Was sind die Symptome? Gucke ich durch die ADHS-Brille auf die Welt? Und was ist vielleicht auch frei von der ADHS-Brille? Was ist mein Charakter? Was ist eben meine Vorbelastung sozusagen? Und das ist unfassbar kompliziert. Das zieht sehr, sehr viel Energie. Es hat auch von mir in dem letzten halben Jahr sehr, sehr viel Energie gezogen, mich seit der Diagnose damit auseinanderzusetzen. Aber es war auch wirklich ein Befreiungsschlag, so egal ob in meiner Beziehung, in meinen Freundschaften, in meiner Familie, auch gegenüber Auftraggebern inzwischen zu sagen, nach und nach, aber das bin ich, das fällt mir leicht, das fällt mir manchmal schwer und wenn ihr Fragen habt, fragt mich einfach ganz gerne.
Man muss ja aber schon dazu sagen, ne, wenn Leute irgendwie rumlaufen und sagen, mein ADHS, also ich glaube schon auch, dass das so ein bisschen so eine Floskel geworden ist für, ich bin heute ein bisschen verpeilt. Auf der anderen Seite ist es ja aber schon auch so, also ich glaube, das sieht man ja auch an dieser unfassbar großen Welle an erwachsenen Menschen, die jetzt irgendwie versuchen, sich mal in Therapie, in Behandlung zu geben oder zumindest mal eine Diagnose zu erhalten. Es ist, glaube ich, schon so, dass es ganz viele, viele Menschen gibt in unserem Alter, die als Kind vielleicht schon mal eine Diagnose gebraucht hätten und jetzt natürlich diese vielleicht auch gerade nicht kriegen, weil es halt unfassbar schwer ist, also zumindest ist das in Leipzig so, unfassbar schwer ist, einen Platz dafür zu kriegen. Und dann ist es aber natürlich immer total schwer, so darüber zu urteilen, ne? Also ich finde auch Selbstdiagnosen echt schwierig. Also bei mir ist es so, weißt du, ich dachte immer, ja, safe hab ich ADHS. Dann habe ich mich aber auch mal gefragt, ja gut, ey, wie ist eigentlich denn so mein Medienkonsum die ganze Zeit und wie ist so mein Shortform-Content-Konsum? Was mache ich da eigentlich den ganzen Tag und was macht das auch mit mir? Und dann habe ich sehr schnell festgestellt, ach so, naja, also wenn ich jetzt immer irgendwie morgens aufstehe und mein Handy auf Seite lasse und maximal irgendwie Nachrichten höre, natürlich vom Deutschlandfunk zusammen mit der Presseschau, ist ja klar, dann und mich dann an den Schreibtisch setze und anfange zu arbeiten, merke ich, oh, es geht irgendwie viel besser auf einmal. Und auf einmal habe ich gar nicht mehr so die Konzentrationsprobleme, wie wenn ich erstmal früh am Handy bin, so, ne? Und dann merke ich schon, okay, vielleicht ist das auch tatsächlich kein ADS, sondern vielleicht ist das einfach mein Konsum von Inhalten, der da irgendwas in meinem Kopf verschiebt. So, und ja. Deshalb Selbstdiagnose ist sehr, sehr schwierig.
Und trotzdem kann es natürlich einen Anlass bieten. Also auch wie bei mir einfach dieses Identifikationsmodell auch einfach erstmal, so wie du dann vielleicht auch das erstmal relatable findest. Und ich finde das absolut fair enough, wenn man eben dann nicht die nächsten Schritte geht und damit dann vielleicht eben sich keinen Therapieplatz, keine Diagnostik etc. halt sucht. Das ist, so wie du korrekterweise gesagt hast, unfassbar schwierig in Deutschland. Man kann zwar in etwaigen Karten nachlesen, wie viele Kassensitze es angeblich gibt und wie viele Therapieplätze es dementsprechend geben müsste, aber zum einen die Diagnoseprozesse, es gibt verschiedene, die können auch einfach sehr viel Zeit ziehen, das machen nicht alle TherapeutInnen etc. Dann brauchst du idealerweise noch einen normalen Therapieplatz, oder die meisten zumindest möchten das natürlich auch haben. Und dann haben wir natürlich auch hier mal wieder eine Gender Science Gap oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, weil eben vor allem inzwischen sehr, sehr viele erwachsene Frauen mit ADHS diagnostiziert werden, weil es einfach halt früher kein Wissen darüber gab, dass Mädchen auch ADHS haben könnten und dass es eventuell anders aussieht, wie so viele Krankheiten, weil es auch einfach nicht richtig erforscht wurde. Das heißt zum Beispiel, in meinem Umfeld gab es ganz, ganz viele Jungs, die ADHS hatten, die zum Teil auch Medikamente bekommen haben dafür, aber es ist niemandem in meiner Familie nicht einmal der Gedanke gekommen, dass ja bei mir auch was sein könnte, obwohl wir diese Beispiele hatten, einfach weil es anders aussah, weil die Symptomatik bei mir eine andere war, weil es sich anders gezeigt hat. Und diese Muster jetzt im Nachhinein durch Therapie, Diagnose etc. und ganz vielen Gesprächen inzwischen auch mit Familien und Freunden zu identifizieren, ist gar nicht so schwer. Aber das ist einfach auch das, was da momentan passiert. Und dann kommen wir noch zu dem Punkt, das können wir vielleicht noch ein bisschen along the way diskutieren, aber dass natürlich auch momentan, dadurch, dass wir in einer Branche arbeiten, bei der es um Publikation, um Aufmerksamkeit, um Öffentlichkeit geht, es natürlich auch so wirkt, als ob jede dritte Person in der Medienwelt momentan eine ADHS-Diagnose bekommt oder sich mit einer anderen Neurodivergenz gerade auseinandersetzt auf einem persönlichen Level. Woran das liegt? Mag die Branche diese Menschen? Mögen die Menschen diese Branche? Ist die Branche und der Arbeitsweg, also wie wir arbeiten, vielleicht besonders gut für kreative Menschen, die auch ihre eigenen Wege finden können und ihren Arbeitsalltag ein bisschen selbst gestalten können? Ist vielleicht besonders dafür geeignet?
Aber, also Entschuldigung, da muss ich doch mal kurz rein. Also yeah. Ich habe tatsächlich ganz andere Gedanken im Kopf. Also ich...
Okay, was ist deine Theorie?
Also ich bin... Nee, also mein Ding ist eher, dass ich mir die ganze Zeit denke, also für mich mit meinen Aufmerksamkeitsschwankungen und so weiter, jeder Auftrag ist anders, jedes Thema muss anders recherchiert werden. Mhm. Es gibt 1000 verschiedene Möglichkeiten, beispielsweise eine Recherche zu beginnen und natürlich auch 1000 Möglichkeiten, sie zu verändern und zu beenden. Für mich ist das dann ganz oft eine Qual, ne? Und die Frage, okay, bin ich jetzt fertig? War das der richtige Weg? Soll ich doch nochmal hierhin oder dahin und ach hier noch? Und an Tagen, wo es für mich anstrengend ist, mich zu konzentrieren, da frage ich mich schon, wie ist das dann für Menschen mit ADHS, also wie ist das für Menschen mit Autismus, wie ist das für Menschen, die nochmal andere neurologische Entwicklungen durchgemacht haben als ich oder der Großteil der JournalistInnen, für die muss der Job doch Hölle sein.
bei mir zum Beispiel, was du gerade alles aufgelistet hast mit den einen Tag ist es so, den anderen ist es so, es gibt keine Struktur und so weiter. Ich habe mich so daran gewöhnt, dass es in meinem Job oder in meinen Jobs so häufig keine Struktur gibt und dass ich mir die schaffen kann, dass ich inzwischen total gut darin geworden bin, Chaos zu sehen und sofort eine Struktur draufzuwerfen. Weil das die Art und Weise ist, wie ich die Welt ohnehin schon seit Jahren, Jahrzehnten sozusagen wahrgenommen habe. Nämlich, ich sehe das Chaos und ich kann sehr gut mit Chaos umgehen. Ich habe ja früher im Nachrichtenbereich gearbeitet, bei Reuters gearbeitet. Das war schnell, das war abwechslungsreich, das war unvorhersehbar. Das hat mir sehr, sehr viel gegeben. Das hat mir total viel Drive irgendwie gegeben. Ich habe mich da richtig gut mitziehen lassen können. Aber gleichzeitig, wenn du mir heute einen Stapel von Chaos gibst, bin ich so geübt darin, eine Struktur darin zu finden, aufzubauen und für mich so anzupassen, dass ich darin gut arbeiten kann, weil ich es schon immer machen muss, um überhaupt Wissen zu begreifen, um überhaupt Projekte zu planen und so weiter. Weil unter anderem zu meiner Symptomatik oder zu meiner Wahrnehmung gehört, was ich nicht sehe, existiert nicht. Das heißt, wenn wir hier nicht unser Dashboard haben und wenn ich hier nicht in unserem Kalender unsere Termine sehe und so weiter, vergesse ich, dass ich einen Podcast mit dir mache. Verstehst du, was ich meine? Nein. Das ist wirklich so, das ist, du müsstest dir mal meinen Kühlschrank angucken, der ist voll mit durchsichtigen Boxen, weil das, was nicht direkt vor meinen Augen ist, und das ist ja auch der Grund, warum ich unter anderem immer noch analoge Notizbücher führe und so weiter, alles, was ich nicht anfassen und sehen und in irgendeiner Form gestalten kann, existiert für mich einfach nicht. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir das einmal festhalten, weil das muss nicht für andere gelten. Mhm. Nimm dir auf der Straße die nächste Person mit ADHS und die wird sie anders beschreiben. Aber die Branche kann dir da schon viel geben. Die abwechslungsreichen Jobs, unterschiedliche Projekte, das ist auch ganz viel Dopamin, was da dir mitgeteilt wird. Wir könnten jetzt noch da reingehen, wie genau ADHS funktioniert und so weiter, aber ehrlicherweise, das haben sehr viel klügere Menschen, sehr viel besser als ich schon aufgeschrieben, analysiert und wir verlinken euch dann natürlich auch ein paar Sachen. Deswegen ist mir aber wichtig an der Stelle zu sagen, wir reden heute vor allem über ADHS und Autismus, unter anderem, weil das auch die Themen sind, die unsere GesprächspartnerInnen umtreiben. Und was genau die Schwierigkeiten und aber auch die Vorteile unserer Branche dann für die jeweiligen Menschen sind, ehrlicherweise, ich glaube, das können wir hier eh gar nicht zusammenfassen. Das müssen wir immer wieder die Menschen, die uns von ihrer Diagnose erzählen, von ihrer Neurodivergenz erzählen, das müssen wir sie immer wieder selbst fragen.
Und genau das hast du ja aber auch getan, oder?
Mensch, so gut, dass wir uns vorbereitet haben, genau. Genau das habe ich getan. Zuerst habe ich mit Danielle gesprochen. Sie hat ja diese Folge eigentlich so ein bisschen ins Rollen gebracht. Die erste Mail kam im Dezember, bis wir dann das erste Mal wirklich gesprochen, also telefoniert haben, hat es noch ein bisschen gedauert. Sie ist Volontärin bei der Neuen Westfälischen Tageszeitung, hat schon einiges an Berufserfahrung gesammelt und ist ebenfalls eine Erwachsendiagnostizierte. Eine regional arbeitende Kollegin, bei der Arbeitsalltag auch nochmal ganz anders aussieht als bei dir und mir, Luca. Und das, finde ich, ist auch schon mal eine super wichtige Ergänzung hier zu meiner oder unserer Perspektive. Denn die Wahrheit ist ja, ich kann mir inzwischen meinen Tag, natürlich abgesehen von Drehtagen und so weiter, an vielen Stellen dann doch so bauen, wie ich es brauche. Ich mache vormittags die Aufgaben, nachmittags die. Ich kann, wenn ich einen Hyperfokus entwickle, kann ich das ausnutzen. Bei ihr ist das aber anders. Und das wird sie uns jetzt auch erklären. Und Luca, du und ich, vor allem ich, aber auch unsere Zuhörenden, müssen jetzt auch einmal direkt ein bisschen stark sein, weil ihr werdet jetzt mitbekommen, wie ich den allerunglücklichsten, weil unwissenden Interviewstart jemals hinlege. Danielle, du hast ADHS und Autismus. Wie zeigt sich das bei dir? Wie zeigt sich das in deinem Arbeitsalltag?
Also zuerst sagen wir ja nicht, ich habe Autismus, sondern ich bin autistisch. Also ganz viele autistische Menschen präferieren das sogenannte First-Person-Narrative, weil es halt ein totaler Identitäts-Shaper ist. Also ja. Autismus ist der elementarste Teil meiner Persönlichkeit, weil er eben alles regelt, was ich wahrnehme, sehe, rieche, wer ich bin, was ich gut finde, weil das halt die Grundart und Weise ist, wie mein Gehirn gewired ist. Dementsprechend ist gerade diese Kombination, die ja an sich erstmal sehr gegensätzlich ist, ein totaler Grundstein für meinen Arbeitsalltag im Journalismus. Das bedeutet, fangen wir an mit der Arbeitsumgebung, Reizüberflutung, Großraumbüros, es ist laut, Leute telefonieren gleichzeitig, ja. Das Licht. Ich höre das Summen der Lichter über mir, ich habe da keinen Filter. Da geht's schon mal los. Dann natürlich die soziale Komponente, also sozialer Austausch, kann was total Erfüllendes sein, wenn er auf einer richtig guten, produktiven, für mich guten Ebene stattfindet. Er kann natürlich auch total ermüdend sein, weil soziale Strukturen und das Miteinander und ein Regelwerk, was meinem Gehirn einfach nie gegeben worden ist, für mich wahnsinnig schwierig sind zu verstehen. Da geht wahnsinnig viel Energie drauf. Und eben auch die Art und Weise, wie Menschen mit mir umgehen und wie ich auf sie zugehe, ist natürlich anders als bei neurotypischen Menschen. Mein Energiehaushalt funktioniert einfach anders. Ich muss mich anders anpassen, beziehungsweise meine Umwelt müsste sich auch eigentlich anders an mich anpassen, damit ich meine Stärken nach vorne bringen kann, wie eben Hyperfokus, Detailreichtum, super viel Kreativität, neue Perspektive. Das sind alles Teile davon. Das findet aber in meinem Arbeitsalltag oder nicht nur in meinem Arbeitsalltag, sondern in der Gesellschaft wenig statt, bis gar nicht, weil wir halt so eine Minderheit sind, auch bei Menschen mit Behinderungen, dass da wenig Bedürfnis ist oder wenig gesehen wird, dass man auf uns zugehen muss.
Hat dich auch das Wissen darum, wie du funktionierst, wie dein Hirn funktioniert, jemals davon abgehalten oder daran zweifeln lassen, der Journalismus ist der Weg, die Medien sind der Weg für mich?
Also ich habe meine Diagnose im Jahr 2023 erhalten, ADHS und Autismus dann 2024. Und ich bin natürlich in den Journalismus gegangen, weil meine Lieblingsfrage immer schon gewesen ist, warum? Das kann man jetzt natürlich auch auf mein nicht neurotypisches Gehirn zurückführen, was krampfhaft versucht, die Umwelt zu verstehen und irgendwie einen Kontext und einen Sinn herzustellen. Vielleicht kann man auch sagen, dass die Art und Weise, wie mein Gehirn gewired ist, mein größter Treiber war, um eben genau mir eine Nische zu suchen, wo ich diese Frage, nämlich die Frage des Warums, vernünftig beantworten kann und eben auch anderen Menschen das erklären kann, was mir fehlt. Seitdem ich die Diagnosen habe, und da bin ich auch ehrlich mit dir, ist es natürlich für mich jeden Tag ein kleiner Kampf, auch ein großer Kampf, weil ich merke, dass die Strukturen in dem Beruf, den ich mir ausgesucht habe und liebe, für den ich brenne und der mein Leben ist, eigentlich nicht gemacht bin. Nicht wegen Talent oder fehlender Kreativität, sondern die Blase, die da drumherum ist und die ganzen unausgesprochenen Regeln und Arbeitsweisen passen in vielen Teilen eben nicht oder ja, passen nicht zu dem, wie ich bin und arbeite. Und ich muss mir halt jeden Tag eigene Nischen bauen und eigene Gespräche, also ja, wirklich irgendwie in Kommunikation darüber gehen, wie ich das für mich selber passend machen kann. Das ist auch was ich nicht verschweigen möchte, weil das ist schwer. Es ist schwer, jeden Tag wieder seinem Job nachzugehen in dem Wissen, okay, ich muss mich wieder positionieren. Ich brauche andere Sachen, die andere Menschen vielleicht nicht brauchen. Ich muss danach fragen. Ich muss das ständig erklären. So, mein Leben besteht sehr viel daraus, meine Existenz zu erklären und meine Existenz zu rechtfertigen, obwohl ich das gar nicht sollte. Und das ist in meinem Job nicht anders.
Welche Erfahrungen machst du damit?
Ich mache sehr, sehr viele positive Erfahrungen, um das erstmal vorwegzunehmen. Ich habe zum Beispiel das Glück, dass bei uns im Verlag, wir haben eine Person, die nur für uns VolontärInnen zuständig ist. Und der ist wirklich sehr an Chancengleichheit gelegen. Und wir haben regelmäßige Briefings und wir sprechen regelmäßig über meine Situation, auch was ich beispielsweise mit meinem Psychiater bespreche wegen Medikation oder eben auch, welches Arbeitspensum passt für mich, welche Voraussetzungen sind gut. Und da erlebe ich, was das angeht, bei meinem Verlag sehr viel Unterstützung und Offenheit. Es ist natürlich auch manchmal schwierig im Austausch mit den KollegInnen, wenn ich jetzt beispielsweise als erstmal junge Frau, die da reinkommt, als Volontärin, jemand, der noch am Anfang steht in den Augen von vielen, dann bestimmte Dinge einfach nicht macht oder sagt, nein, das mache ich nicht, wie beispielsweise große Stadtfeste oder ich arbeite im Lokalen, da gehören bei uns hier in Ostwestfalen auch Schützenfeste dazu, was für mich gar nicht machbar ist energetisch. Nicht von der Berichterstattung her, sondern dorthin zu gehen, mich komplett überreizen zu lassen, auch mit Noise-Canceling-Kopfhörern und dann aber meinem Arbeitsalltag normal nachzugehen. Das geht nicht. Und ich erlebe, wenn ich wirklich in den Austausch mit Menschen darüber gehe, super viel Offenheit, halt super viel Unwissen auch. Man muss ganz viele Dinge immer wieder machen und immer wieder ansprechen. Man muss auch mit sehr viel Vorurteilen aufräumen, um ehrlich zu sein. Weil, wie gesagt, ich bin eine junge Frau mit ganz vielen Tattoos und ich sitze da und dann sage ich, hey, ich bin autistisch und ich brauche das und das und es wäre toll, wenn wir das machen. Und ganz häufig, gerade von alten, weißen, männlichen Kollegen, bekomme ich dann, du siehst ja gar nicht autistisch aus.
Ja, das habe ich mir gerade auch gedacht. Oh nee, oh nee, da denken dann alle, ach guck mal, das ist bestimmt so eine richtig extrovertierte und super, genau, super outgoing Person. Also vielleicht ist sie ja auch extrovertiert, ne? Das war jetzt gar keine Beurteilung, aber ich meine, nur das ist ja wahrscheinlich die Wahrnehmung. Und dann merkt man plötzlich, also nee, jetzt einfach mal so, das fand ich auch ganz interessant. Das ist ja natürlich absolut ein valider Punkt, ne? Also du kannst dann ja auch einfach gewisse Recherchen oder so ja nicht so gut machen, ne? Also du musst dann da einfach quasi hingehen und dann deinem Chef sagen, sorry Chef oder deiner Chefin, ey, ich kann jetzt nicht für dich dahin und diesen O-Ton holen, das funktioniert für mich nicht, ne? Es ist ja, also dann ja schon auch einschränkend einfach für die Person selber. Und natürlich muss man das deshalb auch immer wieder ja auch kommunizieren, damit alle Bescheid wissen und einen dementsprechend dann auch einsetzen, ne?
Die meisten Menschen haben eben den kleinen, sehr zahlen- und zugverliebten Jungen im Kopf, der wenig spricht, der sich auf den Boden wirft, der energetische Ausbrüche hat, der einfach so sehr auf diesem mathematischen, naturwissenschaftlichen Spektrum unterwegs ist. Dann kommt das Vorurteil, ja, aber du kannst dich ja gut ausdrücken oder du wirkst empathisch oder du bist kreativ. Natürlich, autistische Menschen können alles sein, was sie wollen und können alles mitbringen. Das wissen die Menschen nur nicht.
Was sind so wirkliche Stärken, abgesehen von der Repräsentation natürlich auch, die allein aufgrund deiner Existenz innerhalb der Redaktion, aufgrund deiner Vokalität auch innerhalb der Redaktion schon super viel mitbringt?
Da kann ich jetzt natürlich erstmal nur für mich persönlich sprechen, aber was ich denke, meine mitgrößte Stärke bei uns ist einfach meine andere Perspektive. Mein Out-of-the-Box-Denken und dass ich eben nicht so in diesem Hierarchie-Denken festhänge oder dass ich eben so viel hinterfrage, um es mir selber zu erklären und mir selber Kontext zu geben, dass sich die Fragen einfach ändern, die ich stelle. Und auch die Informationen, die ich benötige oder die ich mir selber versuche zu beschaffen, um Sachen aus meiner Perspektive gut und richtig zu machen, sorgt eben dafür, dass ich mich viel, viel schneller und viel tiefer in ein Thema reinarbeiten kann, einfach weil ich den Hintergrund brauche. Das sorgt aber dafür, dass ich eben auch ganz anders vorbereitet an Texte rangehe und eben auch im Austausch mit KollegInnen ganz andere Perspektiven anbringe. Und das sorgt eben auch für ganz viel Neues und Kreatives.
Wir sollen mehr auch selbst bei Bewerbungen ja inzwischen unsere eigenen Hintergründe erklären. Wir sollen sagen, wer wir sind. Aber wenn wir das dann auch wieder thematisieren oder wenn wir dieses Wissen damit in redaktionelle Runden bringen, wenn wir dann die Perspektive mit einbringen wollen, also dann heißt es natürlich auch wieder, wir sind voreingenommen an dieser Stelle.
Mein Hot Take zu der ganzen Sache, ein Verlag oder Verlage in Deutschland wollen Diversität nur, wenn sie digestible ist. Ich habe auch ganz viele queere KollegInnen, die bei ganz vielen Medienhäusern arbeiten, auch ganz viele KollegInnen mit Migrationshintergrund und die erzählen mir auch im persönlichen Gespräch ständig, ja, hier wird eine Box getickt. Weil ganz häufig ist es eben so und das merkt man ja auch im persönlichen Austausch, dass ganz viele Arbeitgeber gucken, dass es auf dem Papier gut funktioniert, aber die Umsetzung in der eigenen Belegschaft und die Umsetzung in den eigenen Arbeitsweisen in den Redaktionen ist halt da überhaupt gar nicht angepasst.
Was sind da so die Punkte, wo du sagst, wenn wir daran justieren, dann ist die journalistische Welt, dann ist die mediale Welt auch deutlich besser darauf vorbereitet, diverse Menschen, neurodivergente Menschen besser aufzufangen, ihnen einen Raum, eine Perspektive zu geben. Was brauchst du sozusagen?
Also erstmal, wie gesagt, da kann ich ja wieder nur für mich sprechen. Dieses Konzept von Netzwerken ist der allergrößte Wackshit. Also ich fluche jetzt hier offiziell das Wackshit. Weil wieso muss ich mich denn ständig auf irgendwelche Events begeben, unter der Prämisse, mich angeblich mit Leuten austauschen zu wollen? Aber ganz häufig ist es einfach nur Selbstpräsentation, die mir überhaupt nicht zusagt und die mit meiner Arbeit auch überhaupt nichts zu tun hat. Wieso muss ich mich ständig in Menschenmengen werfen und soziale Skripte abspielen, die sich irgendjemand ausgedacht hat, die für mich überhaupt keinen Sinn machen? Damit habe ich aber viel weniger Chance, irgendwie präsent zu sein oder mich ins Spiel zu bringen, weil wir brauchen die Energie und den Rückzug. Wieso sollte ich das die ganze Zeit machen? Und dann eben auch klar so Arbeitsbedingungen flexibel anpassen. Ich habe das Glück, dass ich mehr Homeoffice bekomme dass ich darüber sprechen kann, wie viel das irgendwie, wie viel gebraucht wird, was da gerade der Stand ist. Aber das sollte doch für alle irgendwie flexibel möglich sein und dass man auch, also dass man darüber einfach in Kontakt bleibt und guckt, wie klappt das. Und dass es auch nicht ständig hinterfragt wird, dass jemand eben nicht in einem Großraumbüro gut arbeitet.
Ah, schön. Also da mal ganz unabhängig vom Thema, ja Mann, ich hasse, also es ist
da,
ja.
Da können sich die neurotypischen Menschen einfach hinten dranhängen an die Forderungen. Alle profitieren davon.
Ja, ne, ich habe das ja auch schon mal gesagt, dass ich so Veranstaltungen richtig scheiße finde. Und dann, ja, wir connecten uns da. Nee, am Schluss sagen wir uns alle gegenseitig, wie geil wir sind. Und hoffen, dass die andere Person das merkt, wie geil man selbst
Luca,
ist.
Luca, falsche Folge. Zu dem Thema haben wir schon fünf.
Ja, aber jetzt hat sie das ja erwähnt, dann kann ich das ja nochmal kurz unterstreichen.
Nochmal fordern. Wir fordern das bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, bis es tatsächlich gecancelt wird. Aber nee, man muss ja auch sehr ernsthaft hier nochmal sagen, also dass gerade autistische Menschen natürlich auch einfach aufgrund der Symptomatik Probleme mit dem Verstehen haben, mit dem Mitmachen, mit dem Verstehen von sozialen Interaktionen.
Ja.
Wie funktioniert jetzt was? Also all dieses, das, was uns ja schon zum Beispiel, dir und mir auch schwerfällt, einfach aufgrund von fehlendem Vitamin B. Unsere Eltern kommen nicht aus oder unser Umfeld kommt nicht aus der medialen Bubble und so weiter. Da diese Codes zu lernen, diese ungeschriebenen Regeln, die Danielle angesprochen hat, das ist schon super, super schwierig. Und dann halt bei ihr dann noch eben die autistische Brille, wie sie es nennt,
ja,
dann da noch drauf geworfen. Und ich merke auch ehrlicherweise, bei mir ist es dann eher sowas wie diese Impulsivität, dass ich super leicht ablenkbar bin. Also wenn ich in Anführungszeichen einen schlechten Tag habe und ich gehe auf so ein Event oder ich gehe auf irgend so ein Networking-Ding, dann sitze ich da und bei mir klatscht ein Affe im Kopf die ganze Zeit. Und ich kann mich auf gar kein Gespräch einlassen. Die Leute merken das natürlich auch. Das kann im Übrigen auch in einem Interview passieren. Das hatte ich letztens. Das ist super, super unangenehm. Wenn ich, muss dir vorstellen, das ist wie so ein Gummiband, was du ziehst. Also so, das Bild habe ich mir so gemerkt. Oder damit kann ich es ganz gut beschreiben. Das ist wie so ein Gummiband, was du ziehst, wie so ein Kaugummi. Und ich habe dann irgendwann das Gefühl, ich verliere so den Grip und ich kriege das nicht mehr, ich kann das nicht mehr einfangen in meinem Kopf. Also ich verliere so die Kontrolle. Yeah. Und irgendwann rutscht mir dieses Gummiband weg und dann singt irgendwas in meinem Kopf irgendein Papaya-Lied oder so. Und das kann halt extrem, das hört sich zwar lustig an, aber wenn du in diesem Moment bist und du führst gerade das Interview, um das du 6 Wochen gekämpft hast mit einem Protagonisten, um den du 3 Monate gekämpft hast oder sowas, und du weißt, da sind gerade 2 Kameras auf dich und dann noch auf die andere Person gerichtet und du musst jetzt gerade on point sein, schwierig, ehrlicherweise. Oder wenn du auf einmal das Summen im Hintergrund einfach wegen Reizüberflutung viel stärker wahrnimmst, als das, was dein Gegenüber dir gerade sagt. An guten Tagen mega geil, ich habe 5 gleichzeitige Bahnen in meinem Hirn, aber an schlechten Tagen können diese ganzen sozialen Interaktionen, Sensitivität etc., dann ist das dein größter Feind.
Ich fand auch diesen Aspekt total interessant, den sie gesagt hat, dass man auch gucken muss, dass man irgendwie auf der anderen Seite nicht ausgebeutet wird, ne? Weil dieser Hyperfokus ja natürlich für alle Beteiligten dann irgendwie ganz gut ist, dass der auch existiert, ne, weil man kann sich dann halt schon reinpushen und schnell und effektiv und effizient arbeiten und sich auf Recherchen konzentrieren. Und das ist nun mal der Großteil unseres Jobs ja irgendwie, ne? Also dass man länger irgendwie sich tief reingräbt und Dinge im Kopf miteinander verknüpft. Aber ja, das ist dann natürlich auch gefährlich. Ist natürlich, also ich Wenn ich mir so vorstelle, ich wäre irgendwie so Vorgesetzter oder CVD oder sonst was, würde ich auch denken, ja, ist irgendwie auch für mich irgendwie eine schwierige Situation, damit umzugehen, ne? Also man muss ja einfach
natürlich,
ganz, klar, ganz viel Vertrauen dann auch auf die betroffene Person in dem Fall, ne, dass die quasi, die muss ja dann auch schon irgendwie bei sich selber wissen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, wie läuft's gut, wie läuft's vielleicht nicht gut. Und das ist ja aber auch wiederum natürlich sehr kompliziert, weil das sehr divers ist und weil wahrscheinlich auch bei vielen Menschen dieser Prozess ja auch erst im Erwachsenenalter losgeht. Also parallel dazu, wenn eben auch diese komplette Thematik, ich steige jetzt ins Berufsleben ein, irgendwie losgeht.
Wir könnten jetzt noch darüber reden, wie gering der Anteil von behinderten Menschen im Journalismus ist. Wir könnten darüber reden, dass wir noch bisher auch und auch weiterhin vor allem über diese über die Neurodivergenzen reden, wie ADHS, Autismus, die uns eben eine Teilhabe in der Medienbranche ermöglichen. Wir werden euch da noch ein paar Zahlen auch in die Shownotes nochmal hängen, weil es natürlich auch ganz, ganz viele Menschen gibt, die hier heute sozusagen nicht zu Wort kommen können, ganz viele Perspektiven, die hier nicht zu Wort kommen können. Aber ich hatte noch einen Namen auf der Liste, bei dem ich wusste, mit dem möchte ich auf jeden Fall für diese Folge reden. Erst dachte ich, wir brauchen vielleicht einen Psychologen, eine Psychologin, jemand aus der Wissenschaft. Ich habe aber jemanden viel besseren, Luca, den ich dir vorschlagen möchte, nämlich einen Wissenschaftsjournalisten.
Ja, der den glaube ich, den kenne ich.
Könntest du kennen, denn er kann das Ganze nicht nur handwerklich, also mit der Brille der Branche betrachten, sondern auch durch das eigene Erleben, durch seine eigene Identität. Denn Manuel Stark ist auch autistisch, er ist auch freier Journalist, er hat unter anderem Hermes Baby mitgegründet, er macht einen SWR-Podcast und hat schon an verschiedenen ARD-Produktionen mitgearbeitet, veröffentlicht ganz viele tolle Texte und ist für mich, egal ob im Interview oder schriftlich, einfach einer der besten Geschichtenerzähler, die ehrlicherweise unsere Branche da so zu bieten hat. Und auch hier gab es wieder sehr viele, sehr lange, sehr angenehme Vorgespräche, wo man einfach mal ungefiltert und unmaskiert reden konnte. Aber Luca, ich habe dir das Interview mitgebracht und keine Sorge, auch hier habe ich wieder einiges falsch gemacht. Manuel, mir ist aufgefallen, wenn ich dich google, wenn ich deine Arbeit google und da mir die ersten Ergebnisse angucke, dann steht da unter anderem in einer Headline direkt, Autist trifft Comedians. Und ich habe mich direkt gefragt, hast du diesen Titel gewählt oder wie klingt der für dich in deinen Ohren? Weil ich bin ein bisschen gestolpert erstmal.
Also nicht witzig finde ich erstmal einen coolen Titel für ein Format. Vielleicht, wenn wir da noch drauf kommen, was ich dann inhaltlich denke, wie es beworben worden ist. Aber damit bin ich noch okay. Und du hast aber noch einen totalen Punkt, dass dann bei Google sehr schnell kommt, so, okay, der Autist. Und ich habe dann sehr ambivalentes oder zwiegespaltenes Verhältnis dazu, weil auf der einen Seite möchte ich ja genau dafür eintreten. Dafür habe ich auch den Podcast gemacht, Autismus herauszuholen aus diesem Tabu, aus diesem oh Gott, man darf es nicht sagen. Ich meine, da hat sich viel inzwischen sowieso verändert, aber als ich das Format gemacht habe, war es einfach noch sehr viel Stillschweigen und eher so ein Merkmal, das man lieber verschwiegen hat, weil alle haben einen komisch angeguckt. Und auf der anderen Seite ist ja echte Inklusion eigentlich was, wo so ein Merkmal einfach toleriert wird und so ein bisschen egal ist. Also ob du jetzt braune oder grüne Augen hast, interessiert doch auch niemanden.
Ja.
Und da möchte ich eigentlich hin. Und ich sehe diesen Widerspruch, ich fühle ihn auch. Ich konnte ihn noch nicht auflösen und ich bin versöhnt damit, wenn ich mir die vielen, vielen, vielen Zuschriften, die ich seit Start des Formats bekomme, die mir sagen, sie finden es toll, weil sie sich durch dieses Finden von, hey, da steht jemand so offen dazu, auch selbst mehr getraut haben, zu ihrer Diagnose zu stehen.
Es wird ja immer mehr darüber geredet. Es wird immer mehr, leider aber in meinen Augen auch, werden auch Narrative verbreitet über Neurodivergenzen, über psychische Störungen, über Erkrankungen, die das Bild auch an der einen oder anderen Stelle verzerren können. Meine Wahrnehmung. Wie ist denn dein Blick darauf? Was hat sich in den letzten zum Beispiel 5 Jahren getan?
Das, was ich extrem schade finde, ist genau das, was du ansprichst. Die Masse hat zugenommen an Berichterstattung. Und die Qualität aber leider nicht in gleichem Maße. Ich habe mich so gefreut, dass ich beinahe geheult habe, als neulich Martin Amrein, ein Kollege von mir von der Neuen Zürcher Zeitung, im Wissenschaftsressort einen kritischen, aber wirklich fundierten Text über Autismus und Autismusdiagnostik und was läuft falsch und was ist da mit Instagram und so los, wo Leute von Selbstdiagnosen auch sprechen, was ist Chance, was ist Risiko. Der war ausgewogen, der war faktentreu, der war tief und toll recherchiert. Und ich dachte mir, holy shit, das ist so gut. Dass ich als Journalist damit so einer Berührung darauf reagiere, dass einfach nur die Fakten stimmen, zeigt ja schon, was so meine Erwartungshaltung gegenüber normal ist. Und
ja, das ist richtig traurig.
Dass da viel mehr so, kann man sich so ein bisschen einlesen, hat auch jeder ein bisschen schnell eine Meinung, lalala, ein bisschen Grundwissen. Und das einfach wirklich über alle Medien, bei denen ich bisher gearbeitet habe, hinweg, aber auch natürlich auch Medien, bei denen ich nicht gearbeitet habe, wirklich fundamentaler Quatsch geschrieben wird. Erst neulich habe ich einen Text entdeckt von einer Kollegin von mir, ohne dass ich jetzt das Medium nennen möchte, aber das waren auf 9000 Zeichen, waren das ich glaube, 24 Faktenfehler, also wirklich
Ah,
Fakten im Sinne von,
krass.
ist es rot oder grün. Und da zähle ich jetzt die Kontextualisierungs- und Framingsfehler noch nicht mit, sondern wirklich nur harte empirische Faktenfehler. Ja, das geht doch nicht. Ich möchte gar nicht, dass irgendwie in Texten alles so geschildert wird, wie ich da der Meinung bin. Ich kenne ja durchaus meine subjektive Prägung. Und du darfst einen Text schreiben, der 100% allem widerspricht, was ich glaube, nur die Fakten sollten halt stimmen.
Und ich finde mit diesem Beispiel, also erstmal, wie viele Faktenfehler da drin sein können in so wenig Zeichen, das ist natürlich ein Armutszeugnis, ehrlicherweise, für all die daran beteiligt sind.
Ja.
Und dann aber auch, also ich finde, er macht hier ein ganz, ganz wichtiges Feld auf, nämlich das, was wir vorhin schon mit Daniel angedeutet haben. Ja, mit der eigenen Erfahrung, mit dem eigenen Wissen, einfach weil man mit sich selbst und der Diagnose und Therapie und Symptomatik und man kennt seinen eigenen Kopf am besten so. Wir müssen beispielsweise Manuel nichts über Autismus erklären, weil er alles schon darüber weiß, auf einem ganz anderen Level, als wir es wahrnehmen und verstehen können. Und gleichzeitig will man ja auch nicht die ganze Zeit nur mit dieser Brille da drauf gucken und diese eigene, er nennt subjektive Prägung, da überall mit reinbringen und überall die eigenen Ansprüche reininterpretieren. Und ich mag diese Wordings am liebsten und jemand anderes mag andere Wordings am liebsten und so weiter. Ich finde, das ist ein unfassbar schwieriges Feld da auch. Und ich stelle es mir auch in Redaktionen sehr, sehr schwierig vor. Und ich bin gespannt, welche Erfahrungen andere damit machen. Ich bin super happy, wenn ich mich momentan mit anderen KollegInnen darüber austausche. Ich will nicht in Anführungszeichen die Betroffene sein. Das hat es auch hier nicht in dem Podcast geschafft, aber auch Manuel hat sehr lange über seine Ablehnung des Wortes betroffen in diesem Zusammenhang gesprochen. Ich will nicht die Betroffene sein, gleichzeitig möchte ich das Wissen und die Erlebniswelt und so weiter mit reinbekommen. Und am Ende des Tages wird er zu Tränen gerührt davon, dass jemand einfach korrekt berichtet. Und das finde ich so traurig und es ist so anspruchsvoll und ich habe dafür gar keine Lösung, aber ich wollte da einfach mal kurz meinen Frust verbalisieren.
Ja, an sich, weil du gerade gesagt hast, man will ja nicht betroffen sein und so. Ich glaube, es ist doch auch einfach nur, naja, man bringt halt, also es ist doch eigentlich wieder genau das, über was wir beim Thema Diversität auch im Journalismus ja immer grundsätzlich reden. Es geht hier nicht darum, dass der Journalismus Menschen, die nicht einer vermeintlichen Norm entsprechen, irgendwie den Gefallen tun muss, sondern nee, im Gegenteil, die Leute, die nicht einer vermeintlichen Norm entsprechen, tun dem Journalismus einen Gefallen, dass sie sich für den Journalismus entscheiden und eben dadurch diese Perspektiven mit
Preach.
in den Journalismus mit einbringen. Und das ist ja nicht nur beim Thema Herkunft, Hautfarbe, whatever, sondern das ist natürlich auch bei Thema bei Menschen, die ADHS haben oder wie sagt man, autistisch veranlagt sind.
Du hast das Ganze vor kurzem ja auch noch mal auf ein anderes Level sozusagen gehoben, indem du das Ganze auch noch filmisch mit aufbereitet hast. Du warst Presenter, du warst Moderator, du warst auch Stoffmitentwickler als Autor bei einem ARD-Projekt beteiligt, bei dem es ganz prinzipiell über das Leben mit Neurodivergenz im Alltag, ja, das Ganze wurde thematisiert und das ja auch über eine größere Länge, über eine größere Zeit, kann ich mir auch hinter den Kulissen vorstellen. Wie leicht oder schwer war es denn, das umzusetzen und, wie ich vermute, weil ich die Filmbranche ja auch ein bisschen kenne, mit einem in großen Teilen natürlich auch neurotypischen oder auch unerfahrenen Produktionsteam einfach bei diesem Thema.
Also es hat schon auch Spaß gemacht, im Sinne von die Leute zu treffen, mal zu gucken, wir müssen, wenn wir so ein Projekt machen wollen, mit mir als Presenter auch ein bisschen von Normen abweichen. Und es war aber natürlich auch ganz, ganz, ganz viel Arbeit, die ich in völlig unterschiedlichen Feldern gespürt habe. Also einmal, was ist eigentlich meine Rolle? Bin ich da jetzt Wissenschaftsjournalist? Bin ich da jetzt selbst Autist? Wie strikt halte ich da jetzt Sprachpolizei, wenn man mal negativ
Ja,
formulieren will,
ja.
aufrecht und bleib in die letzte Nachkommastelle korrekt? Wo sage ich, ich mache Kompromisse bei der Sprache, möglichst viele Leute abzuholen? Und klar, genau das, was du auch schon sagst, hinter den Kulissen. Also, ich hatte wahnsinnig liebe, nette, tolle Menschen vor Ort. Also, gerade das Kamerateam, die Regisseurin, die dabei war, die waren total lernwillig und lernfähig. Und ich möchte wirklich darauf achten, dass das nicht als Vorwurf kommt. Ganz im Gegenteil, es ist eine Chance, dass sie lernwillig und lernfähig sind. Nur das halt auch bedeutet, da war keine Vorerfahrung. Und es war redaktionell vom Bayerischen Rundfunk, der das Projekt verantwortet hat, auch überhaupt keine Perspektive dafür da. Zumindest habe ich sie nicht erlebt. Sie kam nicht bei mir an, dass man da vorher mal jemanden einbeziehen sollte, vorbereiten sollte. Was bedeutet Neurodivergenz? Was sind das für besondere Challenges? Wie muss man dann mit Leuten umgehen? Und dass dann einfach extrem viele Herausforderungen da waren, dass ich neben der Presenterrolle oder irgendwie, wie setzt mir das Drehbuch um, einfach extrem viel Aufklärungsarbeit leisten musste, die mir ja niemand bezahlt. So, und geht mir nicht ums Geld, aber es ist halt auch ganz viel Kraft, die da reinfließt und ganz viel Nerven. Und da hätte ich mir mehr Sensibilität gewünscht, als dass man einfach so ein Business as usual durchzieht.
Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich frage mich trotzdem dann, was die Lösung sozusagen für solche Projekte ist. Ist es dann, dass noch jemand ins Team mit dazukommt, eine Art wissenschaftliche Beratung, wie man es ja von anderen Themen vielleicht kennt, jetzt wo du ein Konzept nochmal von einem Experten, Expertin einschätzen lässt oder ähnliches?
Ich finde es total wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, und ich finde es total schwierig, über diese einzelne Schulter hinweg Lösungen zu finden, weil ich habe es nur ganz am Rand mitgekriegt, ich habe da keine Einblicke, aber anscheinend war irgendein Neurodiversity Coach, Coachin tatsächlich von Anfang an bei der Entwicklung des Formats dabei, was schon das Problem zeigt, weil ich habe einfach genau gar nichts davon
Ich wollte gerade
bemerkt.
sagen, wie kann die Person im Team sein und du hast es nicht mitbekommen?
Exakt. Also irgendwie anscheinend ganz am Anfang der Konzeption war diese Person dabei. Ich habe weder in der Konzeption noch in der Anfrage an mich noch irgendwann im Laufe des Prozesses irgendwas davon gemerkt. Weder in der Auswirkung noch, dass es diese Person gab. Das habe ich einen Monat, nachdem der Film ausgestrahlt worden ist, über LinkedIn-Posts erfahren, dass es da anscheinend irgendjemanden gab. Und das zeigt halt auch die Problematik des Ganzen, ja, und gerade strukturell. Also es geht da auch wirklich tief. Ich meine, ich habe es auch schon erlebt bei einer öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt in Deutschland, dass die Behindertenbeauftragte ja genau für sowas da wäre. Am Beispiel meiner Mitarbeit, so das war explizit jetzt nicht in diesem ARD-Projektkontext, sondern woanders, Dinge über Autismus behauptet hat, die einfach von vorne bis hinten kompletter Schwachsinn waren. Und dann denke ich mir, zumindest von der Behindertenrechtsbeauftragten oder Behindertenbeauftragten von dieser Sensibilisierungsstelle würde ich mir doch erwarten, du musst nicht zu jeder Behinderung, Krankheitsstörung, whatever, alles wissen. Aber du musst doch zumindest mal die Einsicht haben zu sagen, da kenne ich mich jetzt nicht aus, da
Ja.
kann ich nichts dazu sagen, aber ich informiere mich gerne, wer was dazu sagen kann. Und ich meine, damit ich da dann mich nicht in irgendwie einen negativen Rage reinrede, den ich so gar nicht in dem Ausmaß empfinde, möchte ich auch nochmal sagen, ich habe ja mit mehreren Medien, Print, Online, Radio, beziehungsweise Podcast, Fernsehen jetzt inzwischen zusammengearbeitet. Und was ich dem BR, beziehungsweise dem ARD-Team auf jeden Fall zugutehalten möchte, was ja schon sehr viel mehr als Selbstverständlichkeit ist, die waren jederzeit bereit, manchmal mit ein bisschen mehr Widerstand, meistens mit ein bisschen weniger Widerstand, auf meine Kritik einzugehen und es anzupassen.
Wo stehst du dann, sage ich jetzt mal, heute im Jahr 2025, Stichwort Optimismus? Kriegen wir als Branche dann noch die Kurve?
Es
Zwischenfazit
ist eine
vielleicht
super
eher.
spannende Frage, weil ich glaube, ich selbst total unsicher bin. Und es ist halt zu leicht, wenn ich jetzt sagen würde, oh ja, und das wird ja oft gemacht in Diversitätsdebatten, wenn die ganzen alten Leute mal raus sind und die Jugend übernimmt, wird alles besser, muss ich halt sagen, nee, ist nicht meine Erfahrung. Also ich erlebe es auch ganz oft, dass es leider gerade die Alten sind, die deutlich flexibler auf Kritik reagieren, anders zu machen als die Jungen, oder anders ausgedrückt, es gibt Junge, die ultra konservativ sind und extrem an diesen festen Bildern hängen, und es gibt Alte, die wahnsinnig offen und liberal sind. Und ich bin super oft wahnsinnig enttäuscht, wenn ich denke, hey, wir haben endlich mal Fortschritt, und dann ist es irgendwie doch nicht wirklich viel Fortschritt. Und ja, man braucht Geschwindigkeit bei Newsereignissen, aber bei sensiblen Themen, wenn wir über Migration reden, über Neurodivergenz reden, über andere Formen von Behinderungen, Krankheiten reden, das sind eher langsame Texte und Themen, die morgen nicht verschwunden sein werden. Nicht für einen Podcast, nicht für eine TV-Show und nicht für einen Text. Also nehmen wir uns die 2, 3, 4 Tage zusätzlich und gehen nochmal in Gespräch mit verschiedenen Experten und Experten und hinterfragen nochmal unser eigenes Wissen und lassen das nochmal inhaltlich prüfen.
Luca, wie ist so dein Gefühl, wenn du Danielle hörst, wenn du Manuel hörst? So, kannst du ihre Sichtweise nachvollziehen? Weil mir ging es so, ich habe gar keine Ahnung davon, wie, oder ich hatte keine Ahnung davon, welch großes Ausmaß, wie viel Kommunikation und all das eben da gebraucht wird tatsächlich. Also ich habe es, klar, in der Vorbereitung der Folge und wenn man sich darüber informiert etc. Ich habe da schon so gedacht, boah, das ist sicherlich sehr intensiv, aber die Ausmaße von auch das Strukturelle, was Manuel erzählt hat mit der Behindertenbeauftragten, mit der Diversity-Beratung, die er von der über LinkedIn mitbekommen hat, das geht so unfassbar tief rein. Und wir, muss ich ja an der Stelle sagen, wir können dieses Thema halt auch einfach nicht ad acta legen. Also wir können ja nicht sagen, ja, da habe ich jetzt genug drüber berichtet. Punkt. Möchte es nicht mehr thematisieren, weil es halt einfach Teil unserer Arbeit, wie wir arbeiten können und der Branche ist. Und deswegen, mich hat es ein bisschen, ja, geschockt zurückgelassen, weil ich das nicht so erwartet hatte, das Ausmaß.
Ja, wie gesagt, also ich glaube auch, dass dieses weiter darüber, also darüber reden, ne? Lass mal darüber reden. Es ist auch immer so ein bisschen, man muss ja mehr ins Machen kommen und who am I? Ich glaube, es ist aber wirklich, und dabei bleibe ich, es ist wirklich einfach so, und das nehme ich auch aus den Erzählungen der beiden mit, es ist so wichtig, so unglaublich wichtig, dass diese Leute im Journalismus Fuß fassen, dass wir, also das sagt, da könnte man auch wieder sagen, ja, das ist doch in jeder Branche so, lalalala. Ja, aber wir haben ja auch immer noch ein bisschen diese gesellschaftliche Verantwortung dafür.
Absolut.
Nicht nur den Menschen, die irgendwie anders als eine vermeintliche Norm sind gegenüber, sondern auch der Gesellschaft gegenüber, weil wir natürlich diese Themen vertreten müssen und wir Leute brauchen auch, die diese Themen vertreten können oder auch andere Themen natürlich angehen können und vielleicht aber mit einer anderen Sichtweise auf diese ganzen Thematiken auch nochmal drauf gucken. Es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt den geflüchteten Menschen jetzt nur die ganze Zeit zu so Flüchtlingsthemen schreiben lassen, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja um die Perspektiven, genau, ja, auch bei allen anderen gesellschaftlich wichtigen Themen, dass die da eine Rolle spielen. Das ist extrem wichtig und deshalb müssen wir uns darauf einstellen, auch für diese Themen, auch für diese Personen ein gutes Umfeld zu schaffen. Das ist, und das nehme ich auch mit, nicht einfach. Das ist eine schon auch vielleicht hier und da eine schwierige Aufgabe, da muss man aber halt einfach viel zuhören und dann Vertrauen und Dinge möglich machen.
Vor allem ohne, also wenn wir als Branche, wenn wir als Kollegin, das kann ja auch schon in einem total kleinen Team sein. Also wir reden zwar immer darüber, ne, die Verantwortlichen, die Verlage, die Medienhäuser, grrr, ja, aber auch du und ich, weißt du, wie wir in einem kleinen Team zum Beispiel miteinander kommunizieren. Ruft man sich direkt an oder fragt man nicht vielleicht eher, das habe ich auch letztens gesehen, hey, wie möchtest du denn am liebsten kontaktiert werden, auf welche Art und Weise? Solche Kleinigkeiten können da, das ist natürlich, kann nur ein Tropfen sein, aber ganz viele Tropfen machen halt irgendwie am Ende des Tages auch etwas. Weil sonst werden wir halt nicht, und das ist, glaube ich, das Wichtigste und das ist das Ziel, werden wir halt diese Menschen, die wirklich starke Einschränkungen auch und vielleicht auch sogar bis zu einem Behindertengrad einfach verspüren und trotzdem im Journalismus, in den Medien arbeiten wollen, wir werden die dann einfach für solche Projekte verlieren. Mhm. Weil du hast es ja gehört, was Manuel erzählt hat von dem Emotional Labor, was er machen musste für dieses Projekt, für dieses ARD-Projekt. Wir verlinken euch den Film auch in den Shownotes. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr sehenswert. Und dann aber zu hören, wie viel Kraft es ihn auch einfach gekostet hat und dass eben nicht ganz klar ist, ob er das noch ein weiteres Mal so machen könnte. Das lege ich ihm jetzt in den Mund, ne? Das hat er so nicht gesagt, aber bei all diesen Herausforderungen muss man sich dann natürlich immer wieder fragen, das machen du und ich andauernd bei Projekten, will ich das nochmal so machen? Kann ich das nochmal leisten? Gerade eben, wenn es dann auch an die eigene Identität und Persönlichkeit geht. Ich habe so viele Leute, bei denen ich im letzten Jahr entschieden habe, keine Ahnung, da fehlt mir die Wertschätzung, ich möchte nicht mehr mit einer Kameraperson arbeiten, die mich während des Interviews unterbricht und so weiter. Und da muss man auch einfach manchmal hart sein und seine eigene, sowohl die eigene Psyche als auch dann die Recherchen einfach schützen. Und das bei diesem Thema halt noch mal mehr. Das heißt, ich finde, es ist unsere Verantwortung, da den Boden zu schaffen als KollegInnen, aber auch irgendwann als EntscheiderInnen, damit wir alle, so wie wir es brauchen, hier arbeiten können, weil sonst verlieren wir diese wertvollen Perspektiven. Und wir brauchen die ja momentan umso mehr, weil erstmal klar wird, in welchem Ausmaß auch vielleicht, also die Zahlen steigen oder die Schätzungen steigen ja leicht, nicht extrem, es sind keine Trends, aber es gibt ja leichte Steigungen und auch viele neue Untersuchungen, wie viele Menschen einfach neurodivergent sind und spezielle Needs dann vielleicht auch haben. Und das ist gar nichts Schlechtes und das dürfen wir auch nicht so labeln.
Ich würde auf jeden Fall auch die Frage beantworten, die wir umgestellt haben. Gibt es in unserer Branche ernsthaft Platz für Journalisten mit ADHS, Autismus und Menschen, die einfach anders sind als die Norm? Ja, natürlich. Ist vielleicht auch ein bisschen eine rhetorische Frage. Aus unserer Sicht gibt, also, oder ich sag so, aus unserer Sicht brauchen wir diesen Platz. Es muss diesen Platz unbedingt geben im Journalismus, sonst ist der Journalismus kein vollständiger und wahrhaftiger Journalismus für alle Menschen. Aber es gibt ihn wahrscheinlich noch nicht, oder zumindest noch nicht überall.
Und den Platz, den es gibt, würde ich auch behaupten, dass er an vielen Stellen sehr, sehr unbequem ist und dass sich die Menschen wie Manuel, wie Daniel ihn auch selbst so ein bisschen graben müssen. Durch Selbstoffenbarung, durch Austausch, durch Energie reingeben, durch Aufklärungsarbeit. Und wenn wir da vorankommen würden, abseits von oberflächlichen Selbstdiagnosen, die ein Anlass sein können, aber keine feste Diagnose sind, wenn wir da einfach ehrlich in den Austausch gehen, was wir brauchen, dann würde ich auch sagen, profitieren auch neurotypische Menschen dafür, weil es gibt ganz viele Gründe, warum man beispielsweise Großraumbüros hasst. Und nicht alles muss mit einer Neurodivergenz zusammenhängen. Deswegen lasst uns einfach Großraumbüros canceln.
Ich dachte, es wäre gerade richtig schön gewesen, als du gesagt hast, aber dieser Platz ist wahrscheinlich sehr unbequem, dass wir sagen. Und deshalb kommen wir zum heutigen Sponsor der heutigen Folge. Kennt ihr auch dieses Problem? Ihr sitzt auf eurem Stuhl, er ist hart, er ist unbequem. Dann haben wir was für euch. Der neue Stuhl von Emma.
Oh, Luca, ich wünschte, wir wären so gute, oder ich wäre eine so gute Moderatorin. Allerdings überschlagen sich bei mir immer die Gedanken, deswegen leider nicht. Ich habe einfach noch mal pathetisches Statement abgesetzt. Vielleicht sollten wir aber zu etwas kommen, was selten pathetisch und sehr häufig sinnvoll ist, nämlich unsere Live-Live-Momente bzw. unsere Tipps der Woche.
Live-Live-Moment.
Und ich sehe, Luca, ich sehe viel nichts bei dir.
Ey, das ist tatsächlich so. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Und habe festgestellt, ich habe halt tatsächlich nichts konsumiert, ne? Also ich habe nichts geguckt, ich habe oder zumindest nichts, was ich irgendwie gern teilen würde, weil das irgendwie ganz viel, also wirklich einfach nur viel Schrott war die letzten Tage. Und jetzt habe ich aber gerade mir gedacht, dass ich doch was hatte, was ich gerne. Ah, doch, ich hab's. Ja. Ich hab's leider nur für alle Menschen, die ein iPhone haben. ich glaube, man muss nicht Abonnent sein, um sich den Trailer anzugucken. Dann kann man es trotzdem machen. Aber es gibt bei Apple TV, gibt es einen Trailer von dem Formel 1 Film. Man muss, ist mir scheißegal, ob man jetzt Formel 1 mag oder nicht, darum geht's nicht. Aber nehmt doch mal euer Handy, geht mal auf Apple TV und guckt mal diesen Trailer. Wichtig ist, guckt ihn auf dem Handy und schaut dann, was passiert. Es ist gar nicht so crazy neu oder eine crazy Technologie, aber es ist schon ziemlich geil. Also ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen, einfach mal ausprobieren.
Okay.
Wichtig, mit dem Handy, sonst funktioniert das nicht.
Okay, ich werde das gleich danach machen.
Perfekt.
Okay, anscheinend ist der an sich, also der Trailer ist schon der Watch-Tipp, weil es irgendwie cool ist.
Ja, genau. Ja, genau.
Und ob wir dann vielleicht kostenpflichtige Abos abschließen. Ich habe mich ein bisschen besser vorbereitet als du.
Das war doch ein Top-Tipp.
Ja, du wirst es dann genauso schneiden, dass du nicht 20 Mal nachdenken musstest. Und ich werde auch niemandem sagen, dass du gerade die ganze Zeit überall rumgeklickt hast, um das Ding rauszusuchen. So, ja, Luca.
Und ich werde die Aussage von dir so umschneiden, dass dann da steht, ich schaue in meine Notizen. Ich sehe nichts.
Bei mir war es diese Woche aber auch ein bisschen einfacher, weil ich eine neue Obsession habe. Longtime known new tool. Und ich habe schon wieder viel zu viel Zeit mit einem neuen Tool verbracht. Namens Obsidian. Kennst du das? Hast du davon schon mal gehört?
Ich kenne das nur aus Minecraft und da ist es ein sehr hartes Material.
Bottomline ist, es ist ein Programm, das du lokal auf deinem Rechner oder auf deinem Handy abspeicherst. Und dass deine Notizen, Dokumente, Bilder, Links und so weiter alles zusammensammelt und vernetzt, also wirklich auch in so Mindmaps und so Knowledge Graph und so eine Netzwerkgrafik sozusagen, das so zusammenbaut, um die Verlinkung darzustellen. Es ist nicht richtig kollaborativ, aber das Nice ist halt, du legst einfach in zum Beispiel deine Cloud die natürlich sehr gut gesichert ist, legst du all deine Notizen ab und all deine PDFs, all deine Fotos und so weiter, und Obsidian crawlt sozusagen diese Dateien nur. Das heißt, das Programm ist super schnell. Du kannst deine Daten dort absichern, wo du sie eben absichern möchtest, nämlich in einer Ende-zu-Ende verschlüsselten Cloud am besten. Und du hast diese mega nice Verknüpfung eben von Wissen, was halt auch immer visualisiert wird. Also wenn du beispielsweise jetzt was über Neurodivergenz machen möchtest und dann machst du andere Seiten für Autismus, ADHS, Legasthenie etc. Und wenn du dann dieselben Wörter, wenn du mit Hashtags etc. arbeitest, dann baut sich da so ein Knowledge Graph auf. Okay. So eine wabernde Darstellung sozusagen von verknüpften Synapsen. Und ich finde es mega geil. Es ist eine mega geile Visualisierung, vor allem für Menschen, die eben Dinge vergessen, wenn sie nicht sehen. Liebe Grüße. Es ist natürlich jetzt eher so eine Wissensdatenbank und gleichzeitig aber halt perfekt für komplexe oder sensible Recherchen geeignet. Also alle, die auch irgendwie ihre Daten sehr, sehr gut abgesichert und nicht in irgendeiner amerikanischen Cloud haben wollen. Perfekt. Aber für alle, die nicht wissen, was Markdown-Text ist, ist das vielleicht der erste Schritt, auf YouTube zu gehen und sich anzugucken, was Markdown-Texte sind und wie man sie schreibt. Aber ja, es macht Spaß, Lukas. Es macht viel zu viel Spaß. Ich habe viel zu viel Zeit darauf verbracht in letzter Zeit. Das ist mein Minecraft sozusagen.
Du, ich spiele auch kein Minecraft. Aber das ist ja, ich gucke mir dann lieber so Trailer bei Apple an.
Dann guck dir mal irgendwie so ein 30-minütiges Video über Obsidian an.
Ja, okay, das
mache ich jetzt. Sag mir dann, ob du auch obsessed bist.
Das werde ich jetzt im Anschluss tun. Nein, erst muss ich die Folge schneiden.
Mach das mal. Viel Spaß. Wir haben 1:28, beziehungsweise 1:25, weil ich habe 3 Minuten zu früh gestartet.
Ja,
aber
das ist korrekt.
Wird weniger. Luca, danke, dass wir uns so viel Zeit genommen haben, um über dieses Thema zu sprechen.
Ja, war ja auch wirklich.
Ich bin sehr happy darüber. Wir werden auf jeden Fall darüber noch mehr in irgendeiner Form, vor allem aber in unserem kleinen Rückblick sozusagen, sprechen. Und wenn ihr mit uns sprechen wollt oder uns Feedback geben wollt und uns widersprechen, zustimmen, korrigieren, was auch immer möchtet, dann gerne unter druckausgleich@journalist.de oder auf allen Social Media Profilen von uns, die echt sind und die ihr da so findet.
Genau. Wir freuen uns drauf. Luca. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder.
Ja.
Im August, bald. I guess, würde ich sagen.
Die Folge kommt dann erst im September.
Wirklich? Wirklich? Echt jetzt?
Nee, ich weiß nicht.
Okay, ich auch nicht. Keine Ahnung.
Okay, tschüss.
Tschüss.